An der Börse sind 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1. Man muss nur die Nerven haben, das minus 1 auszuhalten. Ja, mit diesem legendären Spruch wollte uns Börsenaltmeister André Costolani vor Augen führen, dass die Börsen keine Einbahnstraßen sind, dass Kurse niemals ruhig und stetig steigen, sondern es immer ein Auf und Ab der Notierung gibt. Diese Schwankungen, im Fachjargon auch Volatilität genannt, machen einerseits den Reiz bei der Geldanlage an der Börse aus, können aber auch so manchen Neueinsteiger verunsichern. Dabei gibt es an der Börse sogar verschiedene Arten von Volatilität. Welche das sind, warum man Schwankungen auch als Angst- und Gierbarometer bezeichnet und wie ihr als Anleger das Auf und Ab der Kurse für euch nutzen könnt, das klären wir in meinem heutigen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und zu meinem Thema habe ich mir wieder einen Anlageprofi ins Studio geholt. Es ist Daniel Saurenz, war ja Börsenjournalist, Kolumnenschreiber und Mitbegründer des Investmentportals Feingold Research. Hallo Daniel, grüß dich. Ja, und erstmal ein frohes neues Jahr wünsche ich dir.
Ein frohes neues und vielleicht ja ängstliches und volatiles 2025.
Das werden wir sehen, auf jeden Fall. Ja, und mein Name ist Falco Block. Ich bin Anlagestratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Daniel, freier Börsenjournalist und Mitbegründer des Investmentportals Feingold Research. Zähl es mal zum Start. Wie bist du da hingekommen und was machst du da genau?
Wie ich da hingekommen bin, ist relativ einfach zu erzählen. Ich habe in Mainz BWL studiert, also relativ klassisch. Und dann auf, ja, ein bisschen gut Glück, damals eine Bewerbung losgeschickt zum Anlegermagazin Börse Online. Das wurde dann nach ein paar Jahren fusioniert mit der Financial Times Deutschland. Lachs Rosa kennt vielleicht der ein oder andere noch. Nach wie vor farblich eines der schönsten Magazine bzw. Tageszeitungen, wie ich finde. Und dann haben wir uns nach dem Ende der Financial Times Deutschland selbstständig gemacht. Ich habe mir 3, 4 Kollegen gegriffen und habe gesagt, wir stellen was Eigenes auf die Beine, denn Deutschland braucht so ein bisschen diesen Geldanlageteil der Financial Times Deutschland und vielleicht eine gute Portfolioführung. Und unser Portal, unser Börsenbrief hat sich auf die Fahnen geschrieben, wir nehmen unsere Abonnenten und unsere Anleger an die Hand. Und genau das ist, glaube ich, unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir A, aus Fleisch und Blut sind. Das heißt, man kann uns greifen, man kann uns mailen, mit uns interagieren und wir begleiten unsere Abonnenten, unsere Kunden wirklich durch jeden Börsentag über verschiedene Risiko- und Assetklassen hinweg. Und ja, das tun wir mittlerweile seit dem 1. Januar 2013. Das ist ja schon eine ganz gute Strecke.
Jetzt bist du ja freier Börsenjournalist. Das heißt, früher warst du, wie gesagt, man ist abhängiger. Du warst eingestellt bei der Financial Times. Hast du jetzt mehr Freiheiten? Kannst du jetzt mehr entscheiden, worüber du schreibst? Und vorher gab es gewisse Vorgaben? Wie ist denn das eigentlich bei solchen Magazinen und Blättern?
Nee, ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen Financial Times Deutschland eigen auch, dass es da wirklich keine Vorgaben gab. Da wurden auch die Mitglieder der Redaktion munter aufeinander losgelassen, wenn es konträre Meinungen gab. Das war auch oftmals gar nicht so erwartbar. Man erwartet ja auch von einem Anlegermagazin beziehungsweise von einer finanzaffinen Tageszeitung, dass sie eher, sage ich mal, konservativ geneigt wäre. Es gab dann mal eine Wahlempfehlung für die Grünen vor vielen, vielen Jahren. Das hat relativ hohe Wellen geschlagen, weil das in Deutschland nicht normal war, dass Zeitungen Wahlempfehlungen geben. Ich würde einen gewissen Zweifel hegen, ob das im Jahr 2025 die gleiche Wahlempfehlung wäre, aber das ist hypothetisch, denn es gibt die Financial Times Deutschland nicht mehr. Aber long story short, das war schon sehr frei, was wir machen konnten und auch in der Themensetzung natürlich. Aber das bringt auch die Börse ja mit sich, denn das ist ja das Schöne. Börse zeigt einem jeden Tag neue Chancen auf, neue Entwicklungen, Neuigkeiten per se. Und das begeistert mich ehrlich gesagt auch an der Börse, dass das, was am Finanzmarkt passiert, oftmals so mit 6, 12 Monaten Verzug in der realen Welt, wenn man das so nennen will, ankommt. Und deswegen macht auch der Job nach wie vor Spaß.
Dann lass uns mal ins heutige Thema starten. Schwankung an der Börse, in der Fachsprache sagen wir auch Volatilität dazu. Ja, die Frage ist, wie entsteht diese eigentlich? Ist das nur eine Folge von unterschiedlichen Angebot und Nachfrage bei den Aktien oder gibt es hier eigentlich auch externe Faktoren, die hier Einfluss nehmen und dieses Auf und Ab dann beeinflussen?
Naja, erstmal muss man das ein bisschen runterbrechen, glaube ich. Also Volatilität ist in der Tat eine Art Angstprämie und man spricht ja auch bei der impliziten Volatilität, der in Deutschland über den VDAX, früher New, jetzt nur noch VDAX abgebildet wird, davon, dass das die Risikoneigung der Anleger widerspiegelt. Und das bedeutet mit anderen Worten, je höher erstmal eine implizite Volatilität ist auf eine Aktie oder auf einen Basiswert allgemein, das kann ja auch Öl sein, das kann Gold sein, das kann der DAX sein oder die Nasdaq, Also je höher diese implizite Volatilität ist, desto höher ist erstmal die Angstprämie. Man kann das erstmal, um das einzuordnen, mal in einer Bandbreite darstellen. Also die implizite Volatilität lag in den letzten 30 Jahren so im Tief bei 10 bis 12 Punkten im VDAX und im Hoch bei nahe 100.
Implizite ist die erwartete, die zukünftige Volatilität, ne?
Ganz genau, das ist die erwartete zukünftige Volatilität. Und an den Höchststand dieser impliziten Volatilität können Sie meistens sich wahrscheinlich noch erinnern. Denn das war im März 2020. Das war an der Börse, am Finanzmarkt, quasi der Höhepunkt der Corona-Krise. Der DAX taumelte, taumelte ist fast schon beschönigt. Er stürzte Richtung 8000 Punkte damals. Und da war diese implizite Volatilität, sprich die Angst, am höchsten. Am zweithöchsten war sie, als Lehman Brothers damals pleite ging, auch da erinnern sich die meisten wahrscheinlich noch, das war ja im Jahr 2008, da hatten wir auch eine sehr, sehr hohe Volatilität. Also man sieht schon, Volatilität ist immer dann hoch, wenn außergewöhnliche Ereignisse passieren. In den letzten Jahren ist auch noch ein Beispiel der Ukraine-Krieg, da gab es hohe Volatilitäten und sowas gibt es dann auf Indexbasis. Dann sprechen wir vom VDAX New, den wir uns da angucken, oder in den USA vom VIX. Aber das gibt es natürlich auch für fast alle Einzelaktien und viele, viele weitere Basiswerte. Und dann kann man sich schon angucken, ja, wie ist der Markt gerade geneigt diesem Basiswert gegenüber und wie schwankungsfreudig wird das Ganze erwartet?
Also wir haben zwei Arten von Volatilität. Da gucken wir in die Zukunft. Die kennen wir nicht, da erwarten wir sie. Das ist die zukünftig erwartete oder implizite. Und dann gibt es noch eine vergangenheitsbezogene. Soll ich eigentlich auch hier mal nach hinten gucken? Also ist das für mich auch ein Faktor, den ich bei meiner Auswahl von Aktien vielleicht berücksichtigen sollte? Oder sagst du einfach nur, nee, nur die zukünftige, das ist eigentlich das, was interessiert?
Also ich gucke im Grunde genommen nur auf die implizite, die eingepreiste zukünftige Volatilität. Die berechnet sich aus den aktuellen Optionspreisen. Und deswegen ist das eigentlich das Aussagekräftige. Natürlich kann man mal zurückgucken und sagen, wie ist denn die historische Volatilität? Aber das lässt nicht unbedingt Rückschlüsse zu, denn Basiswerte können sich auch verändern in ihrer Volatilität. Also ich gebe mal ein Beispiel, das, glaube ich, jeder greifen kann. Eine Tesla hat im Grunde, seit sie an der Börse ist, immer schon eine relativ hohe Volatilität. Das erklärt sich auch aus dem Wert per se. Der ist A, sehr schwankungsfreudig und er bleibt über die Zeit auch immer sehr schwankungsfreudig. Das liegt am erratischen Chef, könnte man sagen, aber es liegt auch daran, dass natürlich eine Tesla immer sehr außergewöhnliche Nachrichten und Ereignisse mit sich bringt. Wir hatten das ja auch letztes Jahr bei der Präsidentschaftswahl in den USA, als sehr viele Tesla als Trump-Trade gespielt haben. Und das sorgt dann dafür, dass diese Aktie auch extreme Ausschläge hat. Das war früher zum Beispiel zu Zeiten der Lehman-Krise auch bei Banken und Versicherungen so. Damals hatte auch eine Allianz oder eine Münchner Rück eine hohe Volatilität. Das ist mittlerweile völlig anders. Wer jetzt Anfang 2025 gucken würde auf eine Münchner Rück oder auf eine Allianz, die Volatilitäten sind ausgesprochen niedrig. Das heißt, im Banken- und Versicherungsbereich hat sich diese Vola-Komponente völlig verringert. Das kann sich aber auch irgendwann wieder drehen, wenn wir jetzt irgendwann wieder eine Bankenkrise hätten oder vielleicht sogar eine Staatsschuldenkrise irgendwo in Europa und dann Versicherungen wie die Münchner Rück da indirekt mit zusammenhängen, dann kann auch Volatilität da mal wieder steigen. Aber über den langen Zeitablauf hat sie sich zum Beispiel bei Banken und Versicherungen deutlich verändert.
Bei den erwarteten Schwankungen, also dieser impliziten Volatilität, spricht man ja auch davon, dass das als Barometer fungiert. Du hast vorhin schon angesprochen, die Aussage, wo wir uns zwischen diesen beiden Polen Angst und Gier bei den Anlegern befinden, also das, was eigentlich den Reiz der Börse auch ausmacht. Wie funktioniert denn das? Was kann ich daran ablesen? Also du hast zum Beispiel gesagt, das Volatilitätsbarometer des DAX ist der VDAX oder VDAX New. Der steht jetzt bei 20. Was heißt denn das überhaupt?
Naja, das heißt erstmal für den privaten Anleger oder Investor, dass er sich an dieser großen Bandbreite orientieren kann. So. Denn ich habe ja da im Grunde eine Zahl und wenn ich die nicht kenne, dann sagt die mir erstmal gar nichts. Das heißt, der VDAX steht bei 20 und dann sage ich, okay, ist ja interessant, 20, aber was bringt mir das jetzt? Wenn ich aber diese Bandbreite über die letzten 30 Jahre habe und sage, okay, 10 bis 12 ist sozusagen unten und die ganz extremen Ausschläge waren 90 bis 100, aber ich sag mal, ab 30 ist die Volatilität schon deutlich erhöht. Dann kann ich zunächst mal daraus lesen, dass ich sage, die Marktteilnehmer erwarten momentan ganz offensichtlich, dass es wenige Schwankungen am Markt geben wird, wenn die Volatilität jetzt bei 12 oder 11 liegt. Wenn sie bei 20 ist, dann weiß ich, die liegt irgendwo mittendrin sozusagen. Das ist durchaus wichtig für private Investoren, denn es gibt ja Gelegenheiten am Markt immer und es gibt ja dieses alte Sprichwort, man soll dann zugreifen, wenn quasi, früher hatte man gesagt, wenn die Kanonen donnern oder wenn quasi Blut auf der Straße ist, um es ganz heftig auszudrücken. Also sprich, wenn kaum einer Aktien will und die Angst groß ist. Und dann weiß ich ja, wenn die Volatilität sehr niedrig ist, bei 10, 11, 12 oder so, dann ist ja wenig Angst da. Das heißt, ich bekomme über den Durchschnitt hinweg bei den Aktien jetzt nicht besonders viel Risiko eingepreist und damit sind sozusagen die Risikoprämien nicht besonders hoch. Wenn aber die Volatilität sehr hoch ist, dann neigen Anleger dazu, auch mal Aktien hysterisch aus ihren Portfolios zu werfen. Dann gibt es günstigere Kurse. Und auch das lässt sich ja wieder ganz gut aus dem Jahr 2020 erklären. Wer sich mal anguckt, was man für deutsche Qualitätstitel, Münchner Rück, SAP, Allianz oder auch für US-Qualitätstitel bezahlt hat, der sieht ja, damals war die Volatilität sehr hoch und die Aktienpreise in Bewertungsmaßstäben sehr, sehr niedrig. Das bedeutet, umgekehrt nochmal, vor allem wenn Volatilität sehr hoch ist, dann sollte ich als Anleger aufmerksam sein, weil ich sage, oh prima, da sind gerade sehr viele nervös, das kann ich nutzen. Aktien sind über den Durchschnitt günstiger.
Das hatten wir ja vor Weihnachten, ich habe vorhin schon mal nachgeguckt, also Schwankungen im DAX, die lagen so deutlich unter 15, 13, 12, da ging es immer weiter runter. Da waren die Anleger also sorg- oder auch arglos, kann man sagen, oder sind die einfach nur ruhig? Kann man da ein bisschen was draus ablesen?
Nein, man kann schon sagen, dass die Anleger im Dezember 2024 ausgesprochen sorglos waren. Wir hatten auch das Phänomen, dass Mitte Dezember die Volatilität auf einem Monat, also das, was sozusagen der Markt an Schwankungen auf 30 Tage erwartet, so niedrig war wie seit November, Dezember 2019 nicht mehr. Und da klingelt es wahrscheinlich ja bei dem einen oder anderen. Und das ist auch wieder ein schönes Beispiel für Volatilität, denn 2019, im November, Dezember erinnere ich mich noch, da waren wir bei uns im Börsenbrief auch sehr skeptisch. Aber Volatilität funktioniert in Marktreaktionen nicht auf Befehl. Also es funktioniert nicht so, dass man sagen kann, eine VDAX New oder ein VDAX oder ein VIX in den USA, das Pendant, liegen bei 12 oder 13 Punkten und zwei Tage später fällt der Markt. Das kann auch mal 4 oder 6 Wochen anhalten, dass man diese extrem niedrigen Volatilitätsphasen hat. Aber in der Regel kommt danach irgendein Ereignis. Das kann ja alles Mögliche sein. 2025, Amtseinführung Donald Trump oder danach im weiteren Jahresverlauf plötzliche Reaktionen der US-Notenbank, die sagt, ich senke die Zinsen nicht mehr weiter. Vieles, vieles ist da denkbar. Und dann geht die Volatilität nach oben. Und das umgekehrt funktioniert dann in der Regel so, dass dann die Märkte nach unten gehen. Denn fallende Aktienmärkte funktionieren in der Regel so, dass dann die Volatilität steigt. Es gibt sehr wenige Ausnahmen, in denen es anders ist. Das kann man sich so ein bisschen für den Hinterkopf merken. Also wenn Vola steigt, fallen Aktien oder Indizes und umgekehrt.
Das heißt also im Endeffekt, ich kann im Hinterkopf haben, also heftige Schwankungen werden ja die meisten Aktionäre sagen, ah, mag ich eigentlich nicht so dieses erratische Auf und Ab. Aber eigentlich kann ich das als guter Investor ja auch nutzen, indem ich zum Beispiel, klar, mir anschaue, wie sind diese Schwankungen und dann mir vielleicht auch mal eine Aktie auf Watchlist setze, um sie dann, wenn sie denn günstig ist, nachkaufe oder einkaufe. Ne?
Naja, unter Börsenprofis, ehrlich gesagt, kenne ich kaum jemanden, der sagen würde, er mag niedrige Volatilitäten. Die meisten mögen hohe Volatilitäten, weil hohe Volatilität bedeutet nichts anderes als hohes Risiko. Das kann man aber handeln, wenn man an der Börse einigermaßen fit ist. Aber vor allen Dingen sind das ja hohe Chancen oder große Chancen und die kommen nicht so oft. Es gibt aus einem ganz anderen Sektor noch ein wunderbares Beispiel, wie man Volatilität greifen kann und wie man sehen kann, wie man sie nutzt. Im Jahr 2024 gab es in den USA den Fall, dass der CEO von Walmart war es, glaube ich, bekannt gab, dass die Kunden weniger zuckerhaltige Getränke kaufen wollten und dass sie irgendwie auf einmal gesundheitsbewusster unterwegs wären. Das schob die Volatilität bei Aktien wie McDonald's, Pepsi-Cola, Monster Energy und vielen anderen nach oben und drückte die Aktien gleichzeitig nach unten. Jetzt nicht um 30-40% in der Aktie, aber um 10% rund. Das ist bei einer McDonald's oder bei einer Pepsi schon sehr viel. Und wenn ich mir dann diese Volatilität in jenen Aktien angucke über 10 Jahre, dann sehe ich, oh, da habe ich einen deutlichen Sprung in der Volatilität. Das heißt, ich bekomme eine Qualitätsaktie, die die meisten eigentlich haben wollen. Eine McDonald's oder eine Coca-Cola will ich im Portfolio haben. Das sind sichere Dividendenbringer und vor allen Dingen à la longue haben die einen sehr stabilen Aufwärtstrend. Das ist das alte Warren Buffett-Prinzip. Starke Marken kaufen, wenn sie mal in der Bredouille sind. Und das funktioniert bei denen gut. So. Das heißt, ich konnte mich da an dieser gestiegenen Volatilität orientieren und sagen, Mensch, jetzt sind wirklich mal ein paar Leute nervös bei McDonald's, Coca-Cola. Jetzt kaufe ich mal ein paar Aktien. Und so agieren wir auch bei uns im Börsenbrief. Wir haben das dann umgesetzt in unserem Markenwertportfolio, auch mit klassischen Optionsscheinen und sind dann reingesprungen. Und wie es halt oft so läuft, die implizit eingepreiste Volatilität, die zeigte eine Übertreibung an. Das kann nämlich auch dann der Fall sein. Und die ganze Sache glättete sich wieder. Es war dann, long story short, überhaupt nicht so, dass die Leute weniger McDonald's-Produkte gekauft hätten oder Coca-Cola oder Monster Energy, sondern das war im Grunde viel Lärm um nichts. Und die Aktien erholten sich. Und man konnte aber auch aufgrund dieses Wohler-Ausschlags eine Chance erkennen. Und das ist der schöne Vorteil von Volatilität.
Wenn ich jetzt nicht nur die Aktie nehme, sondern sage, Volatilität muss ich als Anleger nicht nur so einfach hinnehmen, es gibt sie als eigene sogenannte Anlage oder Assetklasse, da kann ich Derivate nutzen, um sie zu verbriefen, um diese Schwankung für mich zu nutzen. Kannst du da mal kurz anreißen, wie funktioniert das? Du hast vorhin schon gesagt, mit Optionsscheinen, also Derivaten, kann ich diese Schwankung für mich nutzen?
Das simpelste Beispiel ist der klassische Optionsschein. Kennt vielleicht der eine oder andere einen Call oder einen Put. Mit Call setze ich ja auf steigende Kurse, mit Put setze ich auf fallende Kurse. So, und bei Optionsscheinen ist die Vega-Komponente, also die Volatilität, ein sehr wichtiger Taktgeber. Das heißt, zum Beispiel, je weiter die Optionsscheine vom Basispreis aus dem Geld sind, desto wichtiger kann die Volatilität sein. Und man könnte jetzt denken, naja, jetzt habe ich einen Optionsschein, der kostet vielleicht auf dem DAX einen Put. Ich sage jetzt einfach mal, der kostet 4 Euro. Und die Volatilität steigt von 15 auf 25. Dann kostet er vielleicht 4,50 Euro. Dem ist überhaupt nicht so, sondern das kann eine Verdopplung des gesamten Optionsscheinpreises bewirken. Also die Volatilität kann bei Optionsscheinen ein richtig relevanter Faktor sein. Und das muss ich wissen, denn ich möchte ja meine Produkte geschickt einsetzen. Ich gebe wieder eine Referenz auf die Vergangenheit, März 2020. Damals, ich habe das gesagt, war die Volatilität extrem hoch. Der DAX lag im Keller. Jetzt hätte man eigentlich sagen können, naja, ich kaufe mir einen Call-Optionsschein auf den DAX. Habe ich damals leider auch bei einigen Adressen gelesen. Denn wenn der Markt sich erholt, bin ich ja dann bei steigenden Kursen dabei. Dem war überhaupt nicht so. Warum? Der DAX erholte sich über das Jahr 2020 zwar, und zwar vehement. Allerdings sackte die Volatilität ab. Jetzt nicht von 90 auf 10 oder so, sondern von 90 erst auf 60, dann auf 50, dann auf 40. Und das sorgte aber dafür, dass man beim Call-Optionsschein an der Richtung natürlich partizipierte. Aber die Volatilitätskomponente war so stark, dass sie den gesamten Gewinn der Kursrichtung aufgefressen hat und ich bei steigenden Kursen mit Call-Optionsscheinen einen Verlust hingelegt habe. Deswegen war damals zum Beispiel der niedrig gehebelte klassische Turbo, den man ja kennt, oder Mini-Future, das weitaus bessere Instrument, denn die sind im weitesten Sinne volatilitätsunabhängig. Und jetzt war noch deine Frage, bei welchen Derivaten hat denn die Volatilität noch Einfluss? Und das wäre jetzt ein bisschen zu sehr in die Tiefe, wenn wir die einzelnen Strukturen aufdröseln. Aber man kann es sagen, hohe Volatilität wirkt sich positiv aus bei Discount-Zertifikaten und Aktienanleihen. Dann bekomme ich dort umso höhere Discounts beziehungsweise umso höhere Coupons. Auch da darf man sich nicht aufs Glatteis führen lassen, denn es gibt natürlich auch Basiswerte, die haben eine extrem hohe Volatilität. Dann sehen die Discount-Zertifikate wahnsinnig gut aus, aber das heißt nicht, dass der Trade am Ende gut gehen muss. Auch da, Wirecard, erinnert sich jeder, die hatten immer eine extrem hohe Volatilität, aber im Nachhinein muss man sagen, ja, zu Recht, denn der Kurs tendierte am Ende Richtung Null, als Wirecard pleite ging. Tesla aber, oder auch eine Amazon früher, oder auch eine Nvidia zum Teil, die haben eine hohe Volatilität, weil sie eben sehr stark schwanken, aber die haben ja Fundament in der Aktie. So, und da kann ich das schön übersetzen und kann mir Discount-Zertifikate kaufen, sage, ich verzichte auf den maximalen Gewinn, aber ich nutze diese über die Optionsprämie eingepreiste hohe Schwankung im Discount-Zertifikat oder in der Aktienanleihe und sichere mir eine tolle Seitwärtsrendite. Das ist ein gängiges Instrument, was auch viele Profis umsetzen und das machen wir ganz genauso.
Das klingt interessant. Ich glaube, es ist aber auch nicht so einfach. Also ich hoffe nicht, dass wir den einen oder anderen Zuhörer jetzt komplett verloren haben. Keine Sorge, wir kommen jetzt gleich wieder auf unser eigentliches Thema zurück. Aber ich wollte es gerne mal anschneiden. Dann, ich glaube, da machen wir am besten mal einen eigenen Podcast zu dem Thema, weil mit Optionsscheinen kann ich ja beispielsweise mein Portfolio absichern, indem ich zum Beispiel sage, die Vola ist extrem niedrig. Ich kriege diese Optionskurse, diese Absicherung, Versicherungsprämie, sehr niedrig für mein Depot, kann ich mich absichern. Und wenn die Volatilität hoch ist und alle sagen, ah, lieber nicht jetzt in den Markt investieren, da bieten mir eben die Derivate wie Discount-Zertifikate und Bonus-Zertifikate gute Absicherung und Seitwärtsrenditen. Ich glaube, da mache ich auf jeden Fall mit dir mal einen eigenen Podcast, vielleicht sogar zwei zu dem Thema, damit wir das mal stärker beleuchten können. Lass uns deswegen lieber zurückkommen zu unserem eigentlichen Thema Schwankung an den Börsen an sich. Ja, gibt es eigentlich bestimmte Branchen noch Anlageklassen, die historisch gesehen weniger volatil sind? Gibt es da sinnvolle Sachen, durch die ich in meinem Depot einsetzen kann, um diese Schwankung da ein bisschen rauszuholen, wenn ich das sehe?
Na, es gibt natürlich Basiswerte, die weniger volatil sind, weil deren Branchen, sage ich mal, jetzt nicht so viel Volatilität hergeben oder auch die Ereignisse nicht denkbar sind, dass es massiv rauf und runter geht. Also die berechenbaren Branchen, das sind im weitesten Sinne sowas wie Konsumgüterhersteller oder auch eine Beiersdorf. Da weiß jeder so grob, wie das Geschäft funktioniert. Natürlich können die eine Gewinnwarnung haben. Natürlich kann es da mal schlechter laufen. Bei einer Henkel ist das Gleiche. Oder auch mittlerweile bei einer Münchner Rück. Aber im Wesentlichen weiß man ja da, was man bekommt. Im Gegensatz zu einer zum Beispiel Nvidia, die natürlich schwankungsfreudiger ist. Die ist auch relativ neu, wenn man mal im historischen Vergleich das betrachtet. Und da sind natürlich auch die Neuigkeiten sehr viel volatiler und denkbarer. Also ich komme neu an den Markt. Es gibt einen im wahrsten Sinne neuen Markt beim Produkt und dann erhöhen sich die Prognosen und irgendwann wird vielleicht auch der Moment mal kommen, dass ein Nvidia eine Gewinnwarnung bringt und dann geht es natürlich deutlicher rauf und runter. Das ist den verschiedenen Branchen immanent. Früher war der Ölsektor natürlich relativ berechenbar. Da wusste man, die zahlen hohe Dividenden und das kann man ganz gut antizipieren, wie viel die produzieren und was da rausspringt an Gewinn. Das hat sich dann über die Zeit auch gerade mit Energiewende ein bisschen verändert. Aber es gibt auch Branchen, bei denen man sich selber erklären kann, warum Volatilität erhöht ist. Das ist zum Beispiel die Luftfahrt. Wenn man sich die Lufthansa nimmt, da gibt es ja schon eine Menge Dinge, die auf einen Gewinn positiv oder negativ Auswirkungen haben können. Gerade wenn man sich die letzten Jahre betrachtet. Corona-Krise, die Flugzeuge bleiben alle am Boden. Dann hast du einen Ukraine-Krieg, wo sich die Flugrouten ändern, wo man vielleicht in Asien weniger Geld verdient, weil man nicht mehr mithalten kann mit denen, die über Russland fliegen. Dann ist denkbar, dass sich der Ölpreis bzw. das Kerosin massiv verteuert oder verbilligt. Streiks sind eine Möglichkeit. Du kannst im Winter geschlossene Flughäfen haben aufgrund von Wetterereignissen. Da gibt es schon eine Menge, was denkbar ist. Und deswegen Airlines in der Regel volatiler, um es mal so auszudrücken. Aber wie gesagt, das kann sich unter den Branchen auch immer ein bisschen verschieben.
Sonst hätte ich ja sagen können, ich baue mir ein Basisportfolio auf mit, wie heißt es immer so schön, Langweiler-Aktien, die aber schön stetig bergauf gehen. Und für diese Zusatzrendite, da hole ich mir die etwas wankungsintensiveren rein. Mit denen generiere ich dann mehr Rendite als am Markt. Oder ist das das Warren-Buffett-Prinzip, wo du sagst, nee, auch die Langweiler-Aktien langfristig betrachte? Oder ist das eher eine persönliche Entscheidung?
Na, ich würde sagen, das muss man sich genau betrachten. Also wir sind ja wirklich große Fans von starken Marken, die man in Schwäche aufstocken kann und zukaufen kann. Das sind in der großen Mehrzahl amerikanische Titel, aber auch deutsche Aktien haben ein starkes Markenbranding, wenn man genug Nerven hat. Das kann sogar bis in den Nebensektor reingehen. Wenn ich mir in Deutschland eine Jung Heinrich angucke oder eine Nemetschek oder wenn ich auf eine Infineon, BMW und so weiter gucke, das sind schon gute Marken, aber sie funktionieren ein bisschen anders als die Amerikaner. Da ist die Volatilität sprichwörtlich auch oftmals höher. Aber dass man sagen könnte, ich bestücke das Depot absichtlich mit volatilitätsarmen Titeln, das würde ich nicht unterschreiben. Warum? Weil es gibt volatilitätsarme Titel, die liefern eine relativ berechenbare Rendite. Ich habe das eben gesagt, das ist eine Coca-Cola, das ist eine McDonald's und diese Kategorie. Aber die großen Tech-Titel zum Beispiel, die mir ja im Depot so viel Spaß gemacht haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die waren am Anfang eigentlich unisono sehr volatil. Auch eine Apple hatte früher hohe Volatilität. Je solider und valider diese Firma wird, desto mehr geht dann die Vola über die Zeit raus. Das hat man auch bei Amazon gesehen, bei Netflix, bei Spotify, bei Google-Alphabet. Bei vielen, vielen anderen Aktien, dass die Volatilität über die Jahre immer so ein bisschen weniger wird. Klar, eine Aktie wird berechenbarer, eine Firma wird berechenbarer und dann ist es nicht mehr nötig, dass ich so viel Unsicherheit einpreise. Aber hätte ich sie frühzeitig gekauft, als die Vola hoch war und ins Portfolio genommen, hat sich das dann bei sehr vielen Aktien durchaus gelohnt. Also, dass niedrig volatile Aktien besser sind, kann man so nicht sagen.
Dann lass uns mal zur Abschlussfrage kommen. Es heißt ja auch, in der Ruhe liegt die Kraft und Statistiken zeigen, dass langfristiges Investieren die Auswirkungen von Marktschwankungen abschwächt oder sogar fast komplett neutralisiert. Also wenn man nur ein Jahr anlegt, dann sieht das aus wie so ein Trichter, der aufgeht. Ich habe Schwankungen nach oben und unten und je länger ich dabei bin, desto weiter gehen diese Schwankungen an diese X-Achse ran. Das heißt also, im Endeffekt, wenn ich etliche Jahre dabei bin, habe ich eigentlich erwartbar kaum noch Schwankungen in meinem Portfolio. Bist du auch schon viele Jahre dabei. Wie lange sollte man deiner Meinung danach investiert bleiben, um dieses Auf und Ab der Börse einfach gelassen entgegentreten zu können?
Na, Börse ist im Grunde genommen etwas, was ich lebenslang betreiben und als Investmentvehikel nehmen kann. Also Aktieninvestments, dazu können natürlich auch, je älter man wird, ein paar Anleihen gehören. Es gibt ja auch diese goldene Regel, Aktienquote 100 minus Lebensalter. Das heißt, wenn ich ein 10-jähriges Kind habe, kann das ruhig 90% Aktien haben. Man kann sogar diskutieren, ob man das noch ein bisschen höher zieht. Aber ich gehe nicht ganz mit dieser These, dass es egal ist, wann ich kaufe. Denn es ist ja so, dass Aktien, wenn man die 100 Jahre mal zurücknimmt, die werfen im Schnitt für jeden Anleger so 7% ab pro Jahr. Der Schnitt bedeutet aber gleichzeitig auch, naja, es gibt ja auch Leute, die verdienen mehr und verdienen weniger. Das sind im Zweifelsfall die, die weniger verdienen, diejenigen, die dann in den Markt reingehen, wenn Volatilität niedrig und Aktienmärkte hoch sind, dann kommen die und das haben wir ja in den letzten 30 Jahren, habe ich auch schon x-mal erlebt. Die Leute kommen dann, wenn es heißt, oh, neue DAX-Rekorde und dann denkt man, oh, Aktien sind aber toll, jetzt gehe ich mal rein. So, dann rappelt es, dann vergessen sie das Ganze und vergessen, dass sie ihre zweiten, dritten, vierten Tranchen dann kaufen sollten, wenn es tief ist. Das heißt, was mache ich persönlich? Ich habe natürlich meine ETFs und meine Indexzertifikate und meine Aktien, die ich immer wieder aufstocke. Aber ich habe eine relativ große Reserve, die kann in Cash, die kann in Anleihen stecken, die kann auch in gepackten Bonus- oder Discount-Zertifikaten stecken, die ich aber dann greifen kann, wenn es am Markt rappelt. Weil dann will ich ja in den Markt rein. 2020, März, da wollte ich liquide sein und da will ich zugreifen. Oder Herbst 2022, kann sich doch da mal zurück dran erinnern, da war der DAX bei 12.000 Punkten. Das ist doch schön, wenn ich dann zugreifen kann. Und dafür sollte man immer gewappnet sein. Und diesen Indikator, wann es rappelt gerade, den liefert ja die Volatilität. Und ich gebe noch was mit, damit man sich das vorstellen kann, auch warum es sinnvoller ist, sozusagen Volatilität zu nutzen. Das passt sehr schön zum Winter, Falko. Ich gebe dieses Beispiel immer. Du hast gesagt, man kann die Volatilität auch nutzen, um sein Portfolio abzusichern oder um seine Aktien- und Investmentstrategie zu steuern. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Auto und Sie hatten noch nie einen Unfall und Sie wollen Ihre Vollkasko ändern. Dann gehen Sie zum Versicherungsmakler und der sagt Ihnen natürlich einen günstigen Preis an, wenn kein Unfall passiert ist. Gehen Sie aber einen Tag nach dem Unfall hin, dann sagt er Ihnen natürlich einen deutlich höheren Preis an. Und das ist Volatilität. Und das muss man umgekehrt sehen. Wenn die Vola niedrig ist, dann sagt mir der Markt einen günstigen Preis an, um mein Portfolio zu versichern. Wenn die Volatilität hoch ist, dann sagt er mir an, jetzt kauf, jetzt geh rein, dann bin ich quasi der Makler. Also so kann man sich das vorstellen. Und das ist das große Hilfsmittel der Volatilität.
Das Thema Portfolioabsicherung mit Optionen ist ein eigenes Kapitel für sich. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal beleuchten. Ich hatte ja auch vor kurzem einen Podcast zum Thema Versicherung. Also die Deutschen versichern sich gegen alles Mögliche. Glasbruch, Handy fällt runter, aber das Portfolio wird einfach laufen gelassen. Deswegen ist es auf jeden Fall ein guter Cliffhanger, den wir haben. Dann fasse ich unsere Erkenntnisse zum heutigen Thema mal kurz zusammen. Ist nicht ganz einfach, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Also Volatilität, Schwankungen an den Märkten, wenn die Schwankungserwartungen, also du hast gesagt, VDAX sehr hoch sind, 30 oder so, dann sind die Marktteilnehmer unruhig. Heißt für mich aber als Aktionär, ich kann schauen, ob ich nicht vielleicht die eine oder andere Aktie, die eins auf die Mütze bekommen hat, günstiger einsammeln kann. Wenn der Volatilitätsindex ganz unten ist, heißt das auf der anderen Seite, alle sind sehr entspannt, aber das ist ein Gegenargument, im Endeffekt mal reinzuschauen, ob ich mich nicht absichern sollte oder ob nicht alle wie eine Herde im Endeffekt auf die Klippe zulaufen. Also interessante Aspekte, die ich da berücksichtigen sollte. Ansonsten Schwankungen sind ja das Salz in der Suppe für den Aktionär und ich sollte sie nicht ignorieren, sondern im Endeffekt für mich nur nutzen. Daniel, dann sage ich an dich danke für diese aufschlussreichen Infos zu einem, ja, nicht ganz einfachen Thema.
Immer gerne und ich freue mich schon auf das nächste Mal bei euch. Bis dahin.
Jawohl, das war's auch schon mit unserer neuen und ersten Folge in diesem Jahr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir konnten euch zum einen die Sorge vor diesem Auf und Ab der Börsenkurse nehmen und euch aber auch die Chancen aufzeigen, welche Volatilität, also Schwankung, uns als Anleger bieten kann. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, abonniert gleich unseren Kanal und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, Fragen, Kritik, Lob oder Anregung, auch für zukünftige Themen. Schreibt uns dazu einfach an wertpapiere@dzbank.de. Beachtet bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt ebenfalls einen guten Start ins neue Börsenjahr und freue mich auf viele weitere Folgen. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.